gegen den Willen, so eine Betreuung bestehen zu lassen, der jeweils betroffenen Person, da sind ganz, ganz hohe Schranken. Es gibt immer so ein Leitsatz auch im deutschen Recht. Ich habe das Recht, mich zugrunde zu richten.
Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die stark machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinhört in unsere mittlerweile 18. Folge schon bei Dienstag Menschen, die Start machen. Wir haben mit einem Lebensmittelkontrolleur gesprochen. Wir haben mit einem Straßenwärter gesprochen, mit Lehrerinnen. Es war wirklich super spannend schon bis jetzt in unseren vergangenen Folgen. Vielleicht hört ihr da ja auch mal rein. Wir hatten auch immer wieder mal Berufe dabei, unter denen man sich vielleicht, wenn man nicht selbst in dem Beruf tätig ist, gar nicht so richtig vorstellen kann, was ist denn das eigentlich und was macht denn derjenige? Und deswegen freut es mich sehr, weil es mir diesmal auch so ging. Heute haben wir Rechtspflegerin Christina Fuß bei uns zu Gast. Christina, schön, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst.
Ja, hallo, ja, sehr gerne.
Liebe Christina, für dich auch wie für all unsere vorangegangenen Interviewpartner und Partnerinnen unser kurzer Steckbrief, damit wir dich so ganz kurz ein bisschen näher kennenlernen können. Dein Alter?
Tatsächlich seit gestern 43.
Oh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Hast du ein bisschen reingefeiert? Du siehst total fresh aus.
Nee, da habe ich nachgeholfen mit gutem Make-up.
Das ist gut an solchen Tagen, gell? Das ist gut, dass es sowas gibt. Herkunft und Wohnort?
Beides Potsdam. Mit Zwischenstation. Also ich bin schon in Brandenburg herumgewandert, aber dann wieder zurückgekehrt, ja.
Deine Berufsbezeichnung, deine genaue?
Diplom-Rechtspflegerin.
Mhm. Ein paar bunte Fragen noch auch an dich. Hast du Tattoos und wenn ja, welche?
Nein, keine Tattoos.
Keine Tattoos. Was ist deine Lieblingsmusik?
Da bin ich nicht festgelegt. Ich höre sehr gerne Klassik auch, Rock, Pop und immer wieder gerne so Klassiker wie Simon & Garfunkel und Cat Stevens.
Oh ja, sehr gut. In den Oldies zu Hause. Das kann ich total nachvollziehen. Da bist du auch direkt bei meiner Lieblingsmusik. Was würdest du sagen, ist deine beste Eigenschaft?
Dass ich, wenn mich irgendjemand braucht, Freunde, Bekannte, Verwandte, ich bin da. Ich bin zuverlässig da und die können sich auf mich verlassen.
Na, das ist eine Eigenschaft, die dir sicher auch in deinem Beruf zugutekommt, aber da sprechen wir gleich noch näher drüber. Was würdest du sagen, es hat ja jeder so vielleicht eine Kleinigkeit, die er nicht ganz so an sich leiden kann. Was ist das bei dir?
Ich kann fürchterlich stur sein und das ist, glaube ich, für meine Umwelt manchmal ganz schön anstrengend.
Was bist denn du für ein Sternzeichen?
Widder.
Ja, meine Mama und mein Bruder sind Widder und ich bin im Aszendenten Widder, also ich fühle dich. Der Sturkopf, der liegt auch bei mir in der Familie. Ja, liebe Christina, schön, dass wir dich jetzt so ein bisschen schon einschätzen können. Und an alle meine Interviewpartnerinnen und Partner stelle ich eingangs so eine kleine Klischeefrage, die man vielleicht mit dem Beruf verbindet und die wir vielleicht gleich mal widerlegen können oder bestätigen können. An dich wäre das, ihr ertrinkt jeden Tag in dicken Aktenstapeln mit unglaublich komplizierten Rechtstexten, die eigentlich niemand außer der Justiz kapiert. Ist das so?
Das ist in Teilen tatsächlich so. Das mit den Papierstapeln wird jetzt weniger, weil auch wir im Zeitalter der Digitalisierung ankommen. Und das mit den fürchterlich komplizierten Rechtstexten, das kann ich nicht wegdiskutieren. Das ist teilweise so. Wir verstehen die zum Glück. Ist auch, glaube ich, ganz gut. Aber dass es für Außenstehende manchmal nicht nachvollziehbar ist, das kann ich absolut nachvollziehen, ja.
Also ich hatte das so im Studium so ein bisschen am Rande und ich musste manchmal Sätze 5 bis 10 Mal lesen, bis ich gecheckt habe, was da dahinter steckt. Geht's dir manchmal noch so oder nie? Hat man dann irgendwann so ein Gespür dafür?
Das geht einem dann tatsächlich so, wenn einfach wieder was reformiert wird. Das war jetzt vor kurzem im Betreuungsrecht der Fall. Ist alles komplett durchgemischt worden. Und ja, dann sitze ich auch manchmal da, muss mir die Kommentierung angucken. Ich muss mir angucken, was hat der Gesetzgeber damit eigentlich gemeint. Mhm. Und mit Kollegen natürlich auch diskutieren.
Wieso ist das so kompliziert? Warum muss man sowas so kompliziert schreiben?
Das ist eine gute Frage. Dann müssen wir mal den Gesetzgeber fragen. Aber ja, nicht. Also das ist immer der Versuch, Sachverhalte
so zu verpacken in die juristische Formulierung, dass sie auf möglichst viele Fälle passen. Und dann stellt man fest, okay, na, hier müssen wir eine Ausnahme machen, da müssen wir noch eine Ausnahme machen. Und schwupps, muss ich der Ausnahme von einer Ausnahme formulieren. Und am Ende ist es dann eben doch nicht mehr so eine einfache Formulierung wie ursprünglich gewollt.
Ja, verstehe. Spannend, da auch mal dahinter zu blicken. Aber darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Jetzt wollen wir aber natürlich eigentlich erstmal definieren und erklären für alle, die es noch nicht so auf dem Schirm haben, wie ich es nämlich hatte. Was ist denn eine Rechtspflegerin oder ein Rechtspfleger eigentlich genau? Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, wir sind Fachjuristen. Wir studieren im Rahmen eines dualen Studiums 3 Jahre lang spezialisiert auf die Gebiete, in denen wir dann später auch arbeiten, unsere Themen. Mhm. Das ist vor allen Dingen der Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit und ja auch Vollstreckungsrecht, solche Geschichten. Und das Ganze schließt mit einem Staatsexamen ab. Mhm. Und man hat die Möglichkeit, auch noch eine Diplomarbeit zu schreiben, ist aber in vielen Bundesländern nicht mehr verpflichtend. Und dann sind wir auf den Gebieten echte Spezialisten. Und das ist intensiver als bei Volljuristen beispielsweise.
Genau, da wollte ich mal noch einhaken. Was ist es denn für ein Unterschied? Also jetzt kennt man so landläufig, natürlich auch aus den Medien oder auch aus dem Fernsehen, kennt man so die Richter und Richterinnen und die Anwälte und Anwältinnen. Aber ein Rechtspfleger kommt selten in einer Krimiserie vor, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was ist denn da so der Unterschied? Was macht ihr da genau?
Ja, das ist sehr schade, dass wir nicht in Krimiserien vorkommen.
Ja.
Denn ganz oft sind da tatsächlich auch Berührungspunkte. Wir Rechtspfleger bearbeiten Gebiete, die früher dem Richter übertragen waren und die letztlich ab den 1950er Jahren nach und nach auf den Rechtspfleger übertragen wurden. Mhm. Und wir dürfen eben auch in den Themenbereichen, in denen wir arbeiten, sachlich unabhängig entscheiden. Da gleichen wir uns dem Richter. Aber wir dürften eben nie in Strafsachen ein Urteil sprechen oder in Zivilsachen beispielsweise ein Urteil sprechen. Das sind die schweren Eingriffe. Da sagt man, okay, da brauchen wir die Volljuristen, diejenigen mit 2 Staatsexamen. Aber die niedriger will ich gar nicht sagen, aber auf einer anderen Ebene, die Entscheidungen, die dürfen wir sehr wohl treffen.
Das heißt, ihr habt tatsächlich schon eine Entscheidungsgewalt. Da gehen wir jetzt auch mal näher drauf ein. Grundsätzlich mal auf die Aufgabenbereiche. Also wo sind Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger denn überhaupt eingesetzt? In welchen Rechtsbereichen?
In den Rechtsbereichen beispielsweise bei der Strafvollstreckung. Mhm. Nachdem also ein Richter ein Strafurteil erlassen hat und das rechtskräftig geworden ist, sorgen wir dafür, dass die Strafen, die da ausgesprochen wurden, auch tatsächlich eingefordert werden. Wir sind im Bereich der Vollstreckungssachen, der Zwangsvollstreckungssachen noch tätig, also Zwangsversteigerung von Grundstücken, Pfändung von Konten beispielsweise oder auch im Insolvenzverfahren. Und der große Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Grundbuchsachen, Vereinsregistersachen, Handelsregister, Familiensachen, Treuungssachen. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, das waren so die wichtigsten Bereiche. Ja, und in diesen Gebieten entscheiden wir eigenständig.
Das heißt, ich würde jetzt gerne mal so das ein oder andere Beispiel rausgreifen, dass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wie das dann im Alltag aussieht. Das heißt, ich habe jetzt mal nur mir rausgepickt, zum Beispiel Vollstreckung, es muss ein Haus zwangsversteigert werden. Warum auch immer, es gibt ja da verschiedenste Gründe. Beispielsweise ein Paar kann sich nicht einigen und dann muss es letztlich zwangsversteigert werden. Das heißt, da habt ihr letztlich die Entscheidung am Schluss. Für wie viel Geld geht es raus, an wen geht es raus und so weiter, oder?
Vollkommen richtig. Das wird vom Rechtspfleger auch eingeleitet, das Verfahren. Der Antrag geht ein. Dann prüfen die Kollegen die Voraussetzungen, ob die vorliegen. Beispielsweise bei dem Fall, den du gebildet hast, also Ehegatten, ehemalige Ehepartner müssen sich auseinandersetzen nach Beendigung der Ehe. Das ist eine sogenannte Teilungsversteigerung. Werden die Voraussetzungen geprüft, dann wird es angeordnet. Mhm. Dann wird das Haus eingeschätzt, gutachterlich. Das machen also die Rechtspfleger nicht selber, sondern da wird schon der Profi losgeschickt. Und wenn dann klar ist, über welche Werte reden wir hier, wird der Termin angesetzt. Und wenn dann unter Berücksichtigung aller Vorschriften, die da existieren, ein Gebot abgegeben wird, was zuschlagsfähig ist, dann erteilt der Rechtspfleger den Zuschlag und dann wechselt quasi das Eigentum von den ehemaligen Eheleuten. Mhm. Zu einem im Zweifel neuen Eigentümer.
Das ist ja alleine schon so ein Verfahren, ist unglaublich zeitaufwendig wahrscheinlich. Und man muss mit ganz vielen verschiedenen Institutionen zusammenarbeiten, auch mit denjenigen, die es betrifft. Wie lange dauert denn so ein Verfahren?
Bei Zwangsversteigerungssachen reden wir, weil auch Fristen eingehalten werden müssen. Ich glaube, selbst wenn es super schnell geht, nicht unter einem halben Jahr. Aber meistens dauert es länger.
Jetzt ist man aber wahrscheinlich nicht, so kann ich mir das zumindest vorstellen, für alle Rechtsbereiche zuständig. Das geht ja gar nicht. Das sind ja unglaublich viele verschiedene Dinge. Also eben Vollstreckung, Familiengericht. Ich glaube, Testament fällt da auch noch drunter, ne? Und der Rechtsbereich Familienrecht etc., da kommt ja auch noch die Vormundschaft dazu. Und da möchte ich nachher aber mit dir noch explizit drüber sprechen, weil das ja so dein Steckenpferd ist. Wie entscheidet man dann, in welchem Rechtsbereich man arbeitet, oder entscheidet man das selber überhaupt oder wird man da eingesetzt oder wie läuft das denn ab?
Wenn man frisch vom Studium kommt, hat man im Normalfall nicht die Möglichkeit zu entscheiden, wo man gerne hin möchte. Da wird man da eingesetzt, wo gerade Bedarf ist. Das entscheidet die Verwaltung des Gerichts. Mhm. Und man kann natürlich aber später auch mal Wünsche äußern, dass man einfach mal wechseln möchte. Und das ist der Charme der brandenburgischen Gerichte, die so ein bisschen weiter weg sind von Berlin. Die sind deutlich kleiner und dann ist es einfach häufig so, dass man mehrere Gebiete gleichzeitig bearbeitet.
Jetzt hatten wir über Vollstreckung so ein bisschen gesprochen. Den Bereich der Testaments finde ich auch noch ganz spannend.
Ja.
Wo kommt ihr da zum Einsatz? Also jemand schreibt sein Testament und schreibt da rein, an wen sein Hab und Gut geht. Und in welchen Fällen kommt ihr dann ins Spiel?
Wir kommen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir kommen immer erst dann ins Spiel, wenn tatsächlich der Erbfall eingetreten ist. Mhm. Weil wir für die sogenannte Testamentseröffnung zuständig sind. Das heißt, sobald wir Kenntnis von einem Tod einer Person erlangen und eben klar ist, dass ein Testament existiert, das kann schon bei Gericht hinterlegt sein oder das geben die Angehörigen ab oder die Person, die das gefunden hat, dann sind wir diejenigen, die formal diesen Akt vornehmen, dass geguckt wird, okay, verschlossener Umschlag, offener Umschlag, dann wird es geöffnet und gelesen und einfach dokumentiert, wie ist die Situation erstmal rein formal beim Testament. Dann wird im Anschluss daran, nachdem feststeht, an wen die Erbschaft hinterlassen wurde, erfolgt noch die Information an die Beteiligten. Mhm. Und wenn sich das unterscheidet von den gesetzlichen Erben, kriegen die gesetzlichen Erben auch noch eine Information.
Und dann geht die Auseinandersetzung manchmal los, ne? Wenn im Testament was drinsteht, was man nicht erwartet hat.
Die geht meistens oder oft schon vorher los. Also ganz böse gesagt, was wirklich traurig ist, man hat manchmal jedenfalls das Gefühl, dass die Person ganz frisch verstorben ist. Also wir sagen immer, sie ist noch warm und schon geht der Streit los. Das ist echt schade manchmal, ja.
Na, das ist wirklich fürchterlich. Da sollte es eigentlich um das Andenken des Menschen gehen, ne? Ach, Mensch. Also ihr seid wirklich die allerersten oft, die so ein Testament öffnen. Stelle ich mir auch einen total intimen Moment vor, weil da ja auch viele Dinge drinstehen, die dem Menschen am Herzen gelegen haben. Vielleicht auch nette Worte noch an jemanden, dem man was hinterlässt. Gibt es da auch Dinge, die da manchmal so ein bisschen ans Herz gehen können, auch den Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern, oder vielleicht sogar mal kuriose Dinge, die da hinterlassen werden, wo man sich denkt, oh, okay, das wollte er auch noch.
Ja, klar, das gibt's. Also was ans Herz geht, ist einfach, wenn man merkt, dass die schon ahnen, dass da Streit kommen könnte und wenn dann so Sätze drin stehen, vertragt euch bitte alle. Das ist schon so ein bisschen, ja, traurig einfach. Und kurios, wenn beispielsweise wirklich der komplette Hausrat im Detail aufgelistet wird und einzeln an verschiedene Personen hinterlassen wird. Ja, das gibt's auch.
Wirklich? Das Bügeleisen soll an Tante Uschi gehen und so?
Ja. Weil, das ist auch so weit weg, das Nachlassrecht. Und manche wissen, okay, es gibt ein Testament, aber wie ich das genau machen muss und was eigentlich ausreicht, das wissen viele nicht. Und um Streit zu vermeiden, gehen die eben manchmal so sehr ins Detail. Wirklich ganz klar definieren, dass keine Fragen hinterher aufkommen können. Dann gehen sie lieber auf Nummer sicher.
Ist denn in euren Fällen, wenn ihr damit rangezogen werdet, auch immer ein Notar dann auch mit dabei? Oder reicht das dann? Ist das dann euer Aufgabenbereich?
Die Testamentseröffnung ist vollständig unser Aufgabenbereich. Also das, was da manchmal in den Krimis so vorkommt, dass vom Notar alle Verwandten eingeladen werden, das Testament verlesen wird, entspricht...
Diese Szene habe ich im Kopf gerade.
Und das entspricht überhaupt nicht der Realität. Also es ist so, in 99,9% der Fälle wird niemand bei der Testamentseröffnung dabei sein, weil das ein rein formaler Akt ist. Und diese Bekanntgabe dann an die Beteiligten erfolgt eben schriftlich.
Okay, diesen Zoff gleich am Anfang, wenn dieser Brief geöffnet wird, der ist nicht real. Das gibt's so nicht. Das ist Hollywood.
Das gibt in Deutschland so jedenfalls nicht, ja.
Jetzt haben wir Testament als Rechtsbereich und ein großer Bereich ist ja auch das Familiengericht. Jetzt bin ich selber Mama von zwei Jungs und habe natürlich auch in meiner Umgebung immer mal wieder auch Ehen, die scheitern, wo es dann auch gerichtliche Auseinandersetzungen gibt etc. Also da hört man ja immer mal wieder solche Geschichten. Leider Gottes. Im Bestfall geht es gut aus und man einigt sich möglichst außergerichtlich. Manchmal geht es aber halt nicht. In welchen Fällen ist dann der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin mit dabei?
Wir sind bei diesen Sachen, die mit Scheidung zusammenhängen, erstmal tatsächlich gar nicht mit im Boot. Mhm. Wir kommen mit ins Boot, wenn so Fälle, sage ich mal, anfangen dramatisch zu werden und sich der Richter dazu entschließt, Eltern die elterliche Sorge zu entziehen, weil keiner oder ein Elternteil sich gar nicht mehr ums Kindeswohl kümmert. Das passiert leider, sage ich mal so, wenn so eine sehr emotionale Trennung erfolgt, dann werden da Konflikte einfach ausgetragen auf dem Rücken der Kinder und dann gibt es Situationen, in denen Richter eben entscheiden, wir können die elterliche Sorge nicht mehr bei den Eltern lassen, entzieht die. Mhm. Und dann ist es so, dass einfach ein Vormund benötigt wird, ein neuer gesetzlicher Vertreter. Und dann kommen wir mit ins Boot. Also wir sind für die Vormundsbestellung zuständig. Wir wählen diese Person aus nach entsprechender Empfehlung vom Jugendamt, bestellen die dann, klären die über ihre Rechte und Pflichten auf und kontrollieren die dann, begleiten die, sage ich mal, einfach in diesem Verfahren. Das sind Fälle, wo in der Mehrzahl sich nach einer Weile die Situation beruhigt, das dann wieder auf die Eltern übertragen werden kann. Die dramatischeren Fälle sind diejenigen, wo Eltern versterben, sage ich mal. Dann brauche ich natürlich auch einen Vormund, jemanden, der das machen kann.
Ist denn in so einem Fall grundsätzlich Vormundschaft gleich Vormundschaft? Also kümmert sich jemand, der sich um Kinder kümmert, auch um die Vormundschaft eines Erwachsenen?
Das nennt sich in Deutschland gar nicht mehr Vormundschaft seit etwas mehr als 30 Jahren. Das ist eine Betreuung. Man kann es so untergliedern, dass Vormundschaft ist ausschließlich für Minderjährige und eine Betreuung für volljährige Personen. Ähnliches Rechtsinstitut, also es wird einfach ein gesetzlicher Vertreter bestellt, aber es gibt auch noch ganz viele Unterschiede, aber so kann man das abgrenzen.
Jetzt hast du gerade von diesem dramatischen Fall gesprochen, wenn Eltern versterben und da sind dann Kinder da, denen man eine neue Vormundschaft vermitteln muss. Das stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Also da werdet ihr schon auch mit Schicksalen konfrontiert, die einem da nicht kalt lassen, oder?
Nee, die lassen einen nicht kalt. Man muss tatsächlich versuchen, sie nicht zu nah an sich herankommen zu lassen, weil wir ja immer wieder mit solchen Fällen auch zu tun haben. Und das ist nicht gesund, wenn man das immer wieder so nah an sich herankommen lässt. Aber gibt immer wieder Fälle, ich sag mal, dadurch bricht man die. Also da wird die Barriere einfach durchbrochen. Und dann, ja, muss man da gucken.
Hast du so einen Fall schon mal erlebt, der dich da begleitet?
In Vormundschaftssachen, das ist tatsächlich eine Weile her, da war das ein Fall, wo eine junge Mutter, ich meine keine 14 Tage nach der Geburt, ein schweres Aneurysma hatte und die wirklich für einige Monate gar nicht agieren konnte. Da gab es aber zum Glück einen Kindsvater, der allerdings noch gar nicht rechtlich abgesichert war. Also das wollten die alles nach der Geburt machen. Und diese Person, die sich die ganze Zeit auch um das Baby gekümmert hat, die haben wir dann übergangsweise zum Vormund bestellt. Und das Schöne an dem Fall war am Ende, dass sich die Mutter so weit erholt hat, dass sie dann auch wieder mit dem Kindesvater zusammen die gemeinsame elterliche Sorge später ausüben konnte.
Ach, das ist sehr schön. Gott sei Dank hat es da ein Happy End gegeben.
Ja.
Aber da möchte ich ganz kurz nochmal nachfragen. Der Vater hat die Vaterschaft noch nicht anerkannt. Das ist ja bei uns in Deutschland leider immer noch so veraltet, wie ich finde, dass man, wenn man nicht verheiratet ist, dann wird der Papa des Kindes nicht eindeutig gleich mal als Papa anerkannt, sondern das gilt nur, wenn man verheiratet ist. Und deswegen haben wir noch vorher kurz geheiratet, unter anderem 2 Wochen vor der Geburt. Ja. Das finde ich ganz schwierig. Und dann hat man tatsächlich so einen Fall, dass man den dann zum Vormund bestimmen muss.
Zeitweise, genau, ja. Also das war einfach unglücklich, weil man kann ja die Vaterschaft anerkennen. Mhm. Aber da muss auch die Kindesmutter mitwirken. Und das konnte sie ja eine Zeit lang nicht.
Ja, klar. Sie konnte das nicht bestätigen.
Genau, wäre er schon der rechtliche Vater gewesen, hätten wir nicht ganz so ein Problem gehabt. Weil wenn ich rechtlich eindeutig der Vater bin, hätte ihm auch gleich die elterliche Sorge übertragen werden können. So mussten wir diesen Zwischenschritt gehen.
Jetzt hatten wir vorhin so die Abgrenzung Vormundschaft und Betreuung. Und wir hatten im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen drüber geredet, wir zwei, dass dein Steckenpferd, dein Spezialgebiet, möchte ich es jetzt mal nennen, die Betreuung dann aber ist, ne? Nicht die Vormundschaft für Kinder oder doch?
Nee, genau, es ist die Betreuung.
Genau, die Betreuung von erwachsenen Personen. Und in welchem Fall bekommen denn erwachsene Personen eine Betreuung an die Seite gestellt?
Das kann ganz unterschiedlich sein, also bei dem Fall, den ich eben mit dem kleinen Baby beschrieben habe, brauchte die Mutter natürlich eine Zeit lang beispielsweise auch Unterstützung, weil sie einfach im Koma lag und nicht für sich agieren konnte, aber Entscheidungen im Gesundheitsbereich zu treffen waren. Das kann die hochbetagte, demenzerkrankte Person sein, die unsinnige Geschäfte versehentlich macht, weil sie immer angerufen wird oder an der Haustür diese Trickbetrüger stehen und die einfach Verträge unterschreiben, die wahnsinnig vermögensschädigend sind. Und ein Heimvertrag geschlossen werden muss, was die alles nicht mehr können. Und auch die psychisch Kranken oder Suchterkranken können so schwer erkranken, dass sie sich eben nicht mehr selber vertreten können. Also das ist eine wirklich ganz große Bandbreite.
Jetzt gibt es da ja einen sehr prominenten Fall, der ist mir natürlich sofort ins Gedächtnis gekommen. Ich so als Radiomoderatorin natürlich sowieso. Britney Spears.
Ja.
Das ist ja jetzt kein deutscher Fall, aber das wurde ja sehr heikel diskutiert und da ging es ja tatsächlich darum, dass sie eine Zeit lang so psychisch krank war, dass man ihr das nicht mehr zugetraut hat, selbst über sie zu verfügen. Und letztlich haben aber ja jahrelang andere über sie verfügt. Wäre das ein Fall, der so in Deutschland stattfinden hätte können?
Zu Beginn ja. In dieser Akutsituation, in dem sie war, sicherlich, weil sie sich einfach auch selber gefährdet hat und gar nicht mehr selber einschätzen konnte, was sie da macht.
Mhm.
Diese Dauer, das möchte ich tatsächlich bezweifeln, weil wenn jemand in Deutschland den Antrag stellt, dass er nicht mehr betreut werden möchte, dann sind die Gerichte dazu verpflichtet, das zu überprüfen.
Mhm.
Und dann werden, wenn es zweifelhaft ist, kann die Person sich wieder selber vertreten oder nicht, dann werden da einfach Gutachten erstellt und dann müssen die Fachärzte da eine Einschätzung zu abgeben. Und im Zweifel, wenn jemand das wirklich nicht will, gegen den Willen so eine Betreuung bestehen zu lassen, der jeweils betroffenen Person, da sind ganz, ganz hohe Schranken hier im deutschen Recht. Also im Zweifel hätte man das auch aufgehoben, auch wenn man sich nicht sicher gewesen wäre. Es gibt immer so einen Leitsatz auch im deutschen Recht. Ich habe das Recht, mich zugrunde zu richten, mich finanziell zu schädigen oder auch gesundheitlich, indem ich eben Substanzen nehme, die nicht gut sind. Das klingt immer sehr hart, aber das gehört eben auch mit dazu.
Letztendlich steht im Grundgesetz, dass wir das dürfen, dass wir frei sind und entscheiden dürfen über uns und das, was wir tun. Das ist ja auch gut, aber es ist wahrscheinlich schon in manchen Fällen gar nicht so einfach und auch gar nicht so einfach, sowas dann auch zu entscheiden, wenn man sich da nicht so hundertprozentig sicher ist, wenn man weiß, oh, Ich habe eine Idee, wie das ausgehen wird, leider.
Na, das bedauert man schon, aber wir können nicht alles kontrollieren, auch wenn man das manchmal gerne machen möchte. Und wir können nicht alle zu ihrem Glück zwingen. Aber häufig genug funktioniert es dann auch trotzdem. Also dann gibt's vielleicht auch nochmal einen zweiten Anlauf oder auch einen dritten Anlauf und dann klappt's, weil die Personen vielleicht dann eingesehen haben, okay, ich brauche Hilfe und jetzt bin ich bereit, sie anzunehmen.
Ja. Hast du denn da ein Beispiel, von dem du uns erzählen möchtest, was dich besonders gefreut hat, wo du vielleicht gerne auch dran zurückdenkst?
Das ist tatsächlich ein Suchterkrankter, der für, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 oder 3 Jahre in so ein Spezialprojekt gegangen ist. Das war noch in der Phase, wo ich zuerst in Perleberg Betreuung gemacht habe. Und er hat wirklich zu kämpfen gehabt und der wollte auch erst die Betreuung gar nicht. Er hat sie dann aber angenommen und dann konnten wir nach einer gewissen Zeit auch sagen, okay, jetzt kommst du wieder alleine klar, jetzt bist du wieder in deiner eigenen Wohnung, hast einen Job und du brauchst keinen Betreuer mehr.
Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie man sich deinen Arbeitsalltag so vorstellen muss. Wie oft bist du dann wirklich mit den Menschen an sich zusammen? Sitzen die dann auch mal vor dir oder wie sieht das bei dir aus?
Die sitzen in Betreuungssachen sehr regelmäßig vor mir, weil wenn eine Person eben ein Betreueramt übernimmt, was sie nicht beruflich macht, dann hat er Anspruch auf ein sogenanntes Verpflichtungsgespräch. Das heißt, ich erkläre ihm zu Beginn des Verfahrens seine Aufgaben, seine Rechte und seine Pflichten. Und das ist zwingend persönlich vorzunehmen. Ich habe ganz viel telefonischen Kontakt mit den Menschen und wir gehen auch regelmäßig raus zu den Betroffenen selber dann, um in bestimmten Anträgen, Antragsfällen Genehmigungen zu erteilen. Und da muss ich die Person vorher auch anhören.
Das heißt, du gehst auch zu Betroffenen, die eine Betreuung bekommen, nach Hause beispielsweise und bist dann bei denen, um das zu beurteilen. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich bin dann bei denen zu Hause, wenn die Betreuung schon angeordnet wurde. Und beispielsweise ist eine ältere Dame, die soll ins Heim und die hat aber ein eigenes Grundstück. Und das soll jetzt verkauft werden, damit die Heimkosten finanziert werden können. Für diesen Verkauf, wenn das der Betreuer macht, muss ich eine Genehmigung erteilen, weil das ist ja ihre eigene Wohnung und da sind schon relativ hohe Grenzen gesetzt. Und da bin ich verpflichtet als Rechtspfleger tatsächlich dann auch rauszufahren zu den Personen.
Genau, und dann bist du tatsächlich auch vor Ort. Das stelle ich mir auch manchmal sehr emotional vor, wenn man so sieht, wie der Mensch so lebt, wenn man ihn ja auch näher kennenlernt. Das ist ja dann doch nicht nur Aktenwälzen in deinem Job, ne?
Nee, richtig. Das ist sehr intensiv, manchmal auch geruchstechnisch. Da sieht man, also das ist schon, gerade wenn es um die eigene Wohnung geht oder ums eigene Häuschen geht, wenn man weiß, man muss das jetzt verlassen, man sieht es vielleicht sogar ein, aber der Schritt zu sagen, das machen wir jetzt, das ist dann immer nochmal auch sehr emotional für die betroffenen Personen. Und da sind wir dann eben dran beteiligt und da ist es auch unsere Aufgabe, da auch genau zu gucken. Also vielleicht gibt's ja manchmal doch Möglichkeiten mit anderen Hilfen noch, Pflegedienst, Tagespflege, was es da alles gibt, vielleicht doch noch die eigene Wohnung länger zu erhalten.
Ja, den eigenen Wohnraum, in dem man sich halt auch wohlfühlt und der meistens ja schon jahrzehntelang drin gewohnt hat. Ich kann das total nachvollziehen, dass dieser Schritt gerade im Alter ein ganz schön schwieriger ist. Aber da brauchst du schon auch ganz schön viel Einfühlungsvermögen und ja, musst du dich schon auch einfühlen können in deine, wie sagt man denn eigentlich, Klienten, Klientinnen, wie sprecht ihr?
Publikum meistens, sagen wir.
Publikum, ah.
Ja, das lernt man. Also dadurch, dass das ein duales Studium ist, ist man ja auch schon als Anwärter bei den Kollegen mit dabei. Und im Idealfall, das versuchen wir immer, wenn wir ausbilden, wirklich solche Situationen auch ja mit abzudecken. Und ansonsten wächst man da rein. Also gerade in diesen Abteilungen, wo wirklich starker Publikumsverkehr ist, da wächst man dran, definitiv.
Ja. Man hat dann irgendwann Erfahrung auch im Umgang damit. Jetzt hast du gerade kurz angerissen, da würde ich ganz kurz gerne noch drauf einsteigen. Wie bist du denn Rechtspflegerin geworden? Also ist das ein Studium, dass man wirklich von Anfang an als Rechtspfleger studiert oder Rechtspflegerin studiert und dann ist man das am Schluss eben entweder mit Diplom oder ohne, hast du ja gesagt. Das muss man, ist ja nicht mehr Pflicht. Oder wie läuft denn sowas ab? Gibt es da auch Quereinstieg oder wie ist denn so der generelle Weg in diesem Beruf?
Das ist sehr streng. Also es läuft wirklich nur über dieses Studium. Mhm. Und ich bin ab dem ersten Tag tatsächlich schon Beamtenanwärter. Also es gibt kein Bundesland, wo das jetzt anders laufen würde, sondern ich werde vom jeweiligen Bundesland als Beamtenanwärter sozusagen eingestellt. Rein formal ist es ja keine Einstellung. Und dann werde ich zum Studium geschickt. Mhm. Und da bereite ich mich 3 Jahre und inklusive Prüfungsphase intensiv darauf vor, Rechtspfleger zu sein. Also uns gibt's eigentlich nicht auf dem freien Markt, weil wenn man Rechtspflege studiert, bleibt man im überwiegenden Teil der Fälle auch, sag ich mal, im Staatsdienst.
Ist das denn auch gut so, dass man im Staatsdienst ist, wenn man Rechtspflegerin und ist und Rechtspfleger? Wir haben ja ganz viele Berufe schon vorgestellt, die im öffentlichen Dienst tätig sind. Und die meisten sagen schon, es hat schon auch einfach schöne Vorteile.
Ja. Da schließe ich mich den Kollegen aus den anderen Bereichen absolut an und wir nehmen einfach hoheitliche Aufgaben wahr. Die sind zum Teil eben mit einschneidenden Entscheidungen für die betroffenen Personen verbunden und da muss einfach ein gewisser Qualitätsstandard gehalten werden und da ist das auch richtig, dass so hohe Anforderungen auch in anderen Bereichen an die Ausbildung gelegt werden und dass wir dann am Ende eben auch Staatsdiener sind. Man soll sich ja auf uns auch verlassen können.
Wie sieht es denn dann tatsächlich mit Nachwuchs bei euch aus? Wenn das natürlich ein sehr strenger Weg ist, ist das natürlich oder kann das theoretisch auch so ein bisschen abschreckend sein, ne? Dass man sagt, boah, das ist aber eine lange Ausbildung, ist eine schwierige Ausbildung. Wie sieht es denn aus? Kommt da genug nach?
Na, eher nicht. Das liegt
auch da Personalmangel.
Absolut. Das liegt aber gar nicht daran, dass es, also glaube ich jedenfalls nicht, dass das so abschreckend ist. Wir stehen einfach in Konkurrenz mit anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes oder auch mit der Privatwirtschaft. Und dann sind die Bedingungen, die wir bieten können, vielleicht manchmal nicht gut genug für den interessanten Beruf, dass genug Nachwuchs kommt. Wir arbeiten dran. Die Bedingungen sind jetzt auch ein bisschen besser geworden, könnten immer noch besser sein. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, Nachwuchs zu bekommen, ausreichend Nachwuchs zu bekommen.
Von welchen Bedingungen sprichst du da gerade? Nur ganz kurz angerissen, die vielleicht noch nicht ganz so optimal sind. Auch das darf man ja im Rahmen unseres Podcasts ansprechen.
Na, das Land Brandenburg ist immer so ein bisschen zögerlich, was auch in der Vergangenheit jedenfalls die Besoldung anbelangt hat, die Beförderungsmöglichkeiten, moderne Arbeitszeitmodelle. Rechtspfleger sind da jetzt mal außen vor, aber gehören ja auch noch die anderen Bereiche mit dazu, wie der mittlere Dienst. Ja, oder auch mal Arbeit von einem anderen Ort aus. Das entwickelt sich ganz langsam, meines Erachtens ein bisschen zu langsam. Und das sind zum Teil die Bedingungen. Und auch die Studienbedingungen sind schon nicht ideal. Also die Brandenburger Anwärter müssen halt nach Berlin fahren. Da ist unsere Hochschule. Da sind sie wenige unter ganz, ganz vielen. Und das könnte echt besser sein. Also das muss man wirklich sagen.
Ja, vielleicht hört das ja der ein oder andere heute mal. Und dann tut sich vielleicht auch in diesem Bereich mal was. Denn wir brauchen ja in jedem Bereich des öffentlichen Dienstes, genauso wie in vielen anderen Bereichen, auch Personal und Nachwuchs. Jetzt hast du dich aber ja dennoch für diesen Beruf entschieden. Und ich möchte gerne wissen, warum du den so gerne machst.
Weil der Rechtspfleger sich von allen anderen Beamtenberufen tatsächlich durch seine sachliche Unabhängigkeit unterscheidet. Das heißt, kein Vorgesetzter darf uns in unseren Sachentscheidungen reinreden. Und das ist was total Tolles. Das möchte ich auch überhaupt nicht mehr missen. Und das kann ich für Menschen, die sich für juristische Sachverhalte interessieren und die dazu auch noch entscheidungsfreudig sind, kann ich den Beruf weiterhin auch nach über 20 Jahren wirklich echt empfehlen.
Liebe Christina, abschließend würde ich gerne noch von dir wissen, wenn das jetzt der ein oder andere gehört hat, das ist ja auch ein bisschen der Sinn unseres Podcasts, dass wir vielleicht euch auch ein bisschen damit Nachwuchs generieren. Was würdest du denn den zukünftigen Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern mitgeben wollen auf ihren Weg?
Dass sie, wenn sie sich für juristische Sachverhalte interessieren, Spaß haben, sich mit Menschen, mit menschlichen Sachverhalten zu befassen und entscheidungsfreudig sind, dann sollen sie kommen. Sollen vielleicht auch im Vorfeld nochmal Praktikum bei uns machen und sich dann bewerben.
Genau. Liebe Christina, ich danke dir wirklich sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in den super spannenden Beruf der Rechtspflegerin. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen sehr, sehr viele so positive Erlebnisse, von denen du uns auch berichten konntest. So Happy Ends.
Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Ja, und danke auch an euch alle da draußen natürlich wieder, dass ihr reingehört habt in unsere neue Podcast-Folge Dienstag. Die nächste gibt es dann in 2 Monaten. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.